Wir möchten den zweitletzten Abschnitt im Thessaloniker heute miteinander betrachten. Die nächste Botschaft über den Thessalonikerbrief ist dann der Schluss, das ganze Ende. Heute wollen wir zwei Verse genauer ansehen. 1. Thessaloniker, Kapitel 23 bis Vers 24. Etwas, was vielleicht gerade dazu passt, was wir von Gers gehört haben, was sie erfahren haben. Wenn sie sagen, wir müssen sagen, wir haben auch einiges ganz falsch gemacht. Aber der Herr war uns gnädig. Wir werden geheiligt und wir werden bewahrt. Der Herr ist unsere Stärke. Er führt und er leitet. Und das macht dieser Text in besonderer Weise deutlich. Er aber, sagt Paulus, der Gott des Friedens, erhebt an wie zu einem Gebet. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig und für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Er. Wir werden geheiligt und wir werden bewahrt. Wir werden zuerst uns das Gedanken machen über den Gott des Friedens, den hier Paulus erwähnt. Und dann dieser Wunsch, was das beinhaltet, Gott möge euch heiligen. Durch und durch. Dann werden wir sehen, dass das, was wir leben im Glauben, nicht aus eigener Kraft geschehen muss, noch geschehen kann. Der Gott des Friedens aber möge euch heiligen durch und durch. Oft spricht Paulus vom Gott des Friedens. Der Gott ist ein Gott des Friedens. Und das ist in der damaligen Welt gar nicht so selbstverständlich gewesen. Gott wurde oft mehr, oder die Götter in der damaligen Welt wurden oft mehr als eine Bedrohung empfunden, als dass sie Götter des Friedens waren, sondern das waren Götter, die kämpften. Wer diese Sagen kennt von diesen Göttern, den griechischen Göttern, weiß das. Aber Gott, der Gott der Gemeinde in Thessaloniki, ist ein Gott des Friedens. Damit macht Paulus das Wesen und das Ziel Gottes deutlich. Gott will Frieden schaffen. Gott sucht den Frieden. Er sucht den Frieden mit den Menschen. Damit wird auch deutlich, dass die Botschaft des Evangeliums immer eine Friedensbotschaft ist. Immer. Wer Evangelium verkündet, verkündigt Frieden. So schon die Engel, den Hirten auf dem Felde, als sie ankündigten die Geburt Jesu, brechen sie in diesen Lobgesang aus. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Jetzt ist der Friede gekommen. Dieser Friede ist nicht irgendein Friede. Gott hat keinen Weltfrieden versprochen, den wir uns erarbeiten müssten. Nein, es geht um den Frieden des Menschen mit seinem Schöpfer. Wir Menschen leben in der Auflehnung gegen Gott. Wir haben uns Gott zum Feind gemacht. Auch wenn wir das vielleicht nicht so plump ausdrücken würden. Wir würden dann vielleicht eher sagen, ja, wir haben gewisse Fragen an Gott. Oder ich habe gewisse Probleme mit Gott. Wir wären ja vorsichtig zu sagen, wir haben ihn uns zum Feind gemacht. Aber was machen wir? Was macht der Mensch, der mit Gott nicht zurechtkommt? Er setzt ihn auf die Anklagebank und sagt, Gott, warum lässt du das zu? Warum machst du das so und so nicht anders? Wie kannst du nur? Was bist denn du für ein Gott? Ist denn das Liebe, was du tust? Er ist auf der Anklagebank und wir erlauben uns, uns als Richter zu erheben. Wir verachten den wahren Gott und dann konstruieren wir unser eigenes Modell, unseren Götzen, unsere Lebensphilosophie. Und damit, das muss auch gesagt sein, lässt sich auch sehr gut leben. Viele Menschen leben sehr gut damit. Man kann sogar von sich den Eindruck gewinnen, dass man Frieden hat. Mir ist es wohl so. Für mich stimmt es. So ein Trendausdruck. Die Hauptsache ist, wenn es für mich stimmt, ob es für den anderen stimmt oder so, ist dann egal, aber für mich muss es stimmen. Die Hauptsache ist, es stimmt für mich. Mein Gott stimmt für mich. Und dann kann ich mich zufrieden zurücklehnen, weil ich mit meinem Gott, den ich gemacht habe, zufrieden bin. Aber das kann unverhofft ein schlechtes Ende nehmen. In den Sprüchen lesen wir, manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Zuletzt führt er ins Verderben. Mancher mag sein Leben lang den Eindruck haben, jawohl, ich glaube das richtig, ich bin auf dem richtigen Weg, mein Gott ist schon der Richtige, der Gott der Bibel, den muss man nicht so ernst nehmen, aber am Ende sieht es anders aus. Schon große Männer, die Gott Spott gesprochen hatten in aller Öffentlichkeit, sind am Schluss innerlich zusammengebrochen und haben erkannt, dass ihr Gott jetzt nicht mehr hält, jetzt nicht mehr trägt. Die Frage ist, die uns beschäftigen sollte, ist nicht, ob wir Frieden empfinden. Das ist nicht unsere Frage. Wie wollen wir definieren, wie wir Frieden empfinden? Wie wollen wir diese Empfindung formulieren? Wie wollen wir wissen, ob das Gefühl, das wir haben, Friede ist? Vielleicht ist es Gleichgültigkeit. Und wir bezeichnen es als Friede. Es geht nicht, die Frage ist nicht, die uns beschäftigen soll, ob wir Frieden empfinden. Entscheidend ist, ob wir Frieden haben. Das ist das Entscheidende. Habe ich Frieden? Wie die Botschaft des Friedens aussieht, sehen wir in der Apostelgeschichte. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt. Durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Jesus Christus ist die Garantie für einen echten Frieden mit Gott. Nur wer durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, versöhnt ist, wird Frieden mit Gott haben. Wer mit Jesus nichts anfangen kann, sagt, ich richte mich nur nach Gott, mir ist nur wichtig Gott, Jesus, mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Der hat keinen Frieden mit Gott. Durch das Sterben am Kreuz schuf Jesus die Voraussetzung, dass wir mit Gott, dem Schöpfer dieser Welt, uns versöhnen können. Und dadurch wir in Frieden mit dem Schöpfer leben. Paulus beschreibt das sehr eindrücklich im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, also als wir noch in Feindschaft zu ihm gelebt haben. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden von dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Friede mit Gott erreichen wir nur durch die Versöhnung mit Gott. Und versöhnt mit Gott werden wir nur durch den Glauben an Jesus Christus. Kennst du oder kennen Sie diesen Frieden mit Gott? Oder überkommt Sie noch so ein unaussprechbares, mulmiges Gefühl, wenn Sie daran denken. Wenn Sie daran denken, wenn ich jetzt sterben würde, könnte ich dann Gott wirklich begegnen? Kommen da nicht Ängste hoch, Bedenken, Fragen, Unsicherheiten? Was würdest du sagen, warum dich Gott, wenn du vor ihm stehst, dich aufnehmen sollte? Vielleicht, ich habe immer die Gottesdienste besucht oder viel. Sogar Gottesdienst einer Freikirche. Ich habe diesen und jenen geholfen. Ich habe auch an Gebetsgemeinschaften teilgenommen. Alles wirklich schöne Dinge. Gott aber wird vorwiegend eines interessieren, ob du mit ihm durch Jesus Christus versöhnt bist. Das möchte er wissen. Ob du mit ihm durch Jesus Christus versöhnt bist. Nicht die frommen Werke, die jeder tun kann, will er von dir wissen. Sondern ob du versöhnt bist. Ob du wirklich Frieden hast oder ob du nur dir den Frieden erarbeitet hast und durch die Arbeit das Gefühl bekommen hast, jetzt habe ich Frieden mit Gott, jetzt muss er mich ja akzeptieren. So möchte ich mit Paulus auffordern. So sind wir nun, sagt Paulus, Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, an der Stelle von Jesus Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wer nicht mit Gott versöhnt ist, dem möchte ich einfach das zurufen. Dann lass dich versöhnen mit Gott. Es gibt nichts Wunderbares und Schöneres und Wichtigeres und Bedeutenderes in dieser Welt, als mit Gott versöhnt zu sein. Wenn du das heute tust, dann wirst du in den Augen Gottes ein Heiliger. Heute werden ja in Rom 3 Schweizer Frauen selig gesprochen. Frauen, die bestimmt viel geleistet haben. Selig ist ja in der katholischen Kirche die Vorstufe zur Heiligsprechung. Also man wird zuerst selig gesprochen, dann heilig. Und da muss man viele Untersuchungen, da werden große Kommissionen eingesetzt und dann wird in Rom dann entweder selig oder heilig gesprochen. Das ist alles Menschenwerk, alles. Gott spricht dich heute heilig, ohne Kirche, ohne Papst. Wenn du an Jesus Christus glaubst, so bist du ein Heiliger, von Gott gereinigt, zu Gott zugetan, an seiner Seite. Durch den Glauben an Jesus Christus wirst du mit Gott, dem Schöpfer, versöhnt und in seinen Augen heilig und gerecht. Nicht deine Werke machen dich gerecht, nicht eine Kommission, die deine Werke und deine Wunder untersucht, sondern Jesus durch sein Sterben am Kreuz auf Golgatha macht dich gerecht, wenn du an ihn glaubst. Wenn du das nicht tust, dann möchte ich dich fragen, was hält dich eigentlich davon ab? Ist es nicht dein Stolz? Deine Angst? Was sagen meine Angehörigen? Was sagen meine Geschwister? Was sagen meine Eltern? Ich bin gerne bereit, dann auch nachher zu einem Gespräch. Gott möge uns heiligen durch und durch, schreibt Paulus. Er aber, der Gott des Friedens, möge euch heiligen durch und durch und er möge euren Geist, Seele und Leib unversehrt bewahren, untadelig bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Oder man müsste fast sagen, ja, bei der Ankunft. Drin der Ankunft. Dieses Gebet zeigt nochmals, dass Herzensanliegen des Paulus und seiner Mitarbeiter. Die Gemeinde in Thessalonik, möchten sie, dass sie bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Dass sie nicht überrascht sind. Dass sie vor Jesus stehen können, ohne irgendwie zu erröten oder zu denken, oh, jetzt muss ich das hätte ich noch machen müssen. Zum Essen wünscht er, dass wir vollständig geheiligt werden durch den Gott des Friedens. Und im zweiten Teil des Verses führt er aus, was diese Heiligung dann konkret beinhaltet. Nämlich Geist, Seele und Leib sollen auf diesen Tag bewahrt werden, sodass kein Tadel, keine Klage gegen uns da ist. Mit Geist meint Paulus wohl hier kaum den Heiligen Geist, der in den Gläubigen wohnt, sondern unseren Geist, unsere geistige Fähigkeit. Das beinhaltet unser ganzes Denken. Unser Geist soll völlig im Dienst des Evangeliums stehen. Unser Denken soll völlig von dem Dienst am Evangelium in Anspruch genommen sein. So sagt Paulus den Römern, denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene, am Evangelium von seinem Sohn. Meiner ganzen Gedankenwelt, In meinen ganzen geistigen Fähigkeiten, die investiere ich in die Verkündigung und in das Evangelium des Sohnes Gottes. Den Korinthern schreibt er, wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Ich denke, das meint Paulus hier, wenn er vom Geist spricht. Unsere geistige Fähigkeit, unser Denkvermögen, das soll in den Gehorsam gegenüber Gott stehen. Und mit Seele meint er vermutlich das ganze Leben, der ganze Ausdruck des Lebens. Dieses Wort ist ja in der Schrift, sowohl im Alten und Neuen Testament, nicht sehr einfach zu deuten und zu bestimmen. Wir begegnen ihm aber im Thessalonikerbrief noch einmal, im Kapitel 8, Kapitel 2, Vers 8. Und in manchen Übersetzungen wird doch gar nicht sichtbar, dass im Grundtext im Griechischen Seele steht. Dort lesen wir, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Und hier ist das Wort Seele verwendet im Grundtext, also dasselbe Wort wie in unserem Text. Also auch an unserer Seele, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Mit anderen Worten, wir haben euch das Innerste haben wir herausgekehrt. Unser ganzes Leben haben wir euch gegenüber offenbart. Und hier steht dieses Wort mehr im Sinn von Leben, sich als ganzen Menschen in etwas hinein investieren. Und als drittes erwähnt Paulus den Leib. Der Leib soll auch wie der Geist und das Leben unversehrt bleiben, unbeschädigt. Damit ist aber nicht gemeint, das muss man ja heute immer wieder deutlich sagen, dass wir auf die Wiederkunft des Herrn körperlich gesund bleiben. Das ist nicht die Meinung. Hier wäre Paulus selbst in Schwierigkeiten geraten, weil er unter Krankheiten litt. Paulus meint hier eher die moralische Unversehrtheit unseres Leibes, unseres Körpers. Paulus spricht gegenüber den Korinthern, wie der Leib eben nicht unversehrt bleibt. So sagt er im 1. Korinther 6, Vers 18, alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Und fährt dann fort, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott, ehrt Gott mit eurem Leib, mit eurem Körper. Der Leib soll also nicht von Krankheit unversehrt bleiben, denn Krankheit kann den Leib, wie Paulus ihn hier verstanden haben will, nicht schädigen auf die Wiederkunft des Herrn. Jedoch kann moralische Verfehlung den Leib schädigen auf die Wiederkunft des Herrn, und zwar sehr schädigen. So dass eben Tadel gegen uns vorzubringen ist. Man kann aber diese drei Aspekte, Geist, Seele und Leib, wie Paulus hier den Menschen umschreibt, nicht völlig voneinander trennen. Wir versuchen das ja immer in unserem Denken, versuchen wir immer die Begriffe möglichst voneinander abzugrenzen. Sie überschneiden sich. Es ist einfach eine Umschreibung für den ganzen Menschen. Der ganze Mensch soll, wenn Jesus kommt, bereit sein. Sie sind miteinander verknüpft. Und doch ist jeder Bereich für sich, hat seine Bedeutung in unserem Leben. An einer kleinen Erzählung möchte ich deutlich machen, wo die Bewahrung unseres Lebens anfängt. Die Hauptfigur in dieser kleinen Erzählung ist Tichy. Tichy ist ein kleiner Affe. Eines Tages ließen sich ein Geier in der Nähe seines Affenbaumes nieder. In der Nähe, wo Tichy zu Hause war. Tichys Affenaugen verschlangen jede Bewegung dieses Vogels. War interessant. Niemand war zu sehen und da warf er dem Geier schnell etwas Futter hinunter. Aber eine Stimme in ihm warnte ihn laut vor dem Geier. So schrie er ihn barsch an und trieb ihn mit viel Gästen fort. Am nächsten Tag kamen zwei Geier. Wieder warf er den Vögeln Futter zu. Sie kamen näher und schrien, dass Tichy die Ohren wehtaten. Bald kamen mehr Geier. Sie kamen bis an den Stamm heran und fraßen gierig, was der Affe ihnen heimlich an Futter zuwarf. Er beobachtete sie gebannt, obwohl ihm vor Angst die Knie schlotterten. Über ihm kreisten die Geier. Und immer mehr kamen angeflogen. Sie füllten den Baum und rückten näher und näher an Tichy heran. In seiner Furcht schlug Tichy mit einem Kantenstock um sich, aber es nützte wenig. Die Geier, die er angelockt hatte, überwältigten ihn schnell. Mit ihren hässlichen Schnäbeln bedrängten sie ihn. Sein schriller Hilfeschrei wurde vom Krächzen der Geier verschlungen. Tichy war tot. So ist es bei uns. Geben wir unseren Gedanken immer wieder neue Nahrung durch das, was wir sehen, hören und erzählen, so kreisen sie über uns. Und sie kreisen über unserem Leben. Auf einmal schnappen sie zu. Auf einmal sind wir drin. Auf einmal können wir schreien, so laut wir wollen, ist keine Hilfe mehr. Viele Menschen in Notsituationen kommen dann, wenn die Geier schon am Beißen sind. Und dann meinen sie, mit einem Klick können sie wieder dastehen, wo sie angefangen haben. Das geht nicht mehr. Das ist eine Täuschung. Die Bewahrung, die fängt nicht an, wenn die Geier beißen. Die Bewahrung, die fängt da an, wo ich Einhalt gebiete. Nicht da, wo ich Futter hinwerfe. Und jeder weiß, wo er so Futterplätze hat. Wo es doch noch interessant ist, wo man vielleicht mal so ein kleines Futter hinwirft, mal etwas beobachtet, ist doch noch interessant. Dann kommt eins ums andere. Lassen wir sie doch hungern! So fliegen die Geier fort. Nur wenn wir sie füttern, kommen sie in immer größer werdenden Scharen. Und viele Herzen von uns sind angenagt von diesen Schnäbeln der Geier, die packen und packen und packen. Paulus wünscht nun, dass Gott die Geschwister in Thessalonich genau vor solchen Entwicklungen bewahrt, damit sie nicht ins Verderben rennen, damit sie gar nicht so weit kommen, dass sie schon beschädigt sind und angefressen werden. Untadelig sollen wir nun sein, wenn der Herr wiederkommt. Das heißt, es soll gegen uns kein Tadel und keine Klage, keine Anschuldigung vorliegen, der wir beschuldigt werden könnten. Unsere ganze Existenz, unser Denken, unser Handeln, unser Leib soll durchdrungen sein von der Heiligkeit Gottes, damit wir durch und durch heilig sind und ausgerichtet auf die Ankunft unseres Herrn. Wer die Bibel und besonders das Neue Testament aufmerksam liest, der weiß, dass die Blickrichtung des Christen die Wiederkunft unseres Herrn ist. Das ist die Blickrichtung. Ein Christ wartet auf die Ankunft seines Herrn und lebt auf diesen Zeitpunkt hin. Wie ein Sportler sollen wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Jeder erfolgreiche Sportler, der im Spitzensport Erfolge hat, ist ein Mensch, der alles auf dieses Ziel ausrichtet. Fragt mal einen Skisportler, der Medaillen gewonnen hat. Ich höre gerne Lebensberichte, ich lese auch sehr gerne Interviews mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Gesellschaften. Ich lese die sehr gerne, da lernen wir die Menschen kennen, da können wir auch viel von ihnen lernen. Lest mal von einem Spitzensportler, was er gemacht hat, bis er sein Ziel erreicht hat. Da hat eine Skisportlerin, Medaillengewinnerin, gesagt, es gab nichts anderes als Skizirkus, von morgens bis abends. Skizirkus da, Skizirkus dort, alles Ski, Ski, Ski. Das ganze Leben war auf dieses Ziel ausgerichtet, dass sie eine Medaille gewinnt. Das Leben von uns Christen sollte auf das eine Ziel fokussiert sein, dass der Herr wiederkommt. Wissen wir, dass unser Herr jederzeit kommen kann? Und wenn wir das wissen, dann wird die Notwendigkeit viel dringlicher, unsere Beziehungen zu klären, auch untereinander in einer Gemeinde. Die Versöhnung untereinander wird uns leichter fallen, weil unser Ziel klar definiert ist, damit wir ohne Tadel dastehen, wenn der Herr wiederkommt und nicht unsere Ehre im Zentrum unseres Handelns steht. Ein wesentlicher Unterschied. Wir leben dann, was Paulus sagt, wir strecken uns aus nach dem, was vorne liegt und nicht nach dem, was zurückliegt. Und sind bereit, auch zur Vergebung. Nur schon, weil wir selber wissen, dass uns selber schon so viel vergeben worden ist. Und als drittes, nicht aus eigener Kraft. Nach diesem Gebet, das Paulus hier spricht, eine Bitte für die, der Herr möge, müsste man das ja übersetzen. Nach diesem Gebet und dieser Bitte fügt er bestärkend hinzu, so als ob er jetzt nach diesem Gebet seinen Kopf heben würde und dann sagen, ich habe jetzt das gebetet und jetzt hört das auch noch. Treu ist er, der euch berufen hat. Er wird es auch tun. Er wird euch beistehen. Er wird das Werk vollbringen. Habt keine Angst, dass ihr das nicht schaffen werdet. Halten wir uns immer vor Augen, ist eine bedrohte, eine angegriffene Gemeinde. Eine Gemeinde, die in Verfolgung steht. Gott selbst wird euch beistehen. Seine Kraft wird in euch wirksam sein. Und nun taucht natürlich die Frage auf, das ist ja ganz schön, das hören wir natürlich auch sehr gern. Aber begegnen uns im Verlauf dieses Briefes nicht auch andere Aussagen des Paulus, die sich eher an unsere Kraft zu richten scheinen? So lasen wir im 1. Thessaloniker 4,3 eure, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Also ich muss jetzt ja was tun. Ich muss ja hier handeln, die Unzucht meiden. Oder ermahnt und getröstet, Kapitel 2, Vers 12, und beschworen haben wir euch, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Hier in diesen Versen tritt ein klarer Anspruch an die Gemeinde heran. Sie sollen handeln. Sie sollen sich bemühen. Und einen praktischen Beitrag leisten. In unserem Abschnitt gewinnt man aber eher den Eindruck, dass Gott allein die Verantwortung dafür trägt, ob wir bei der Wiederkunft des Herrn untadelig dastehen oder nicht. Denn er wird es tun, sagt der Paulus. Liegt hier nun ein Widerspruch vor? Hat Paulus am Schluss seines Briefes etwa vergessen, was er vorher die Gemeinde lehrte und von ihr forderte? Natürlich besteht hier kein Widerspruch. Anstatt von Widerspruch zu sprechen, ist es besser, von einer Spannung zu sprechen zwischen dem, was Gott tut und dem, was der Mensch tun kann und soll. Es ist ein Spannungsfeld. Dieses Spannungsfeld gab in der Reformation viel Grund zur Diskussion. Es kristallisierte sich heraus an der Frage, ob der Mensch einen freien Willen hätte oder nicht. Gestritten hatten miteinander der große Humanist und Gelehrte Erasmus von Rotterdam, der den freien Willen des Menschen betonte, und Luther, der Reformator, welcher den unfreien Willen des Menschen verfocht. Wir versuchen jedoch heute nicht, durch Erasmus und Luther dieses Spannungsfeld zu verstehen. Sonst hätte ich ihre Schriften noch gründlicher lesen müssen und mich mit ihnen beschäftigen. Wir werden anhand einer Bibelstelle dieses Zueinander zu verstehen versuchen. Im Philipperbrief finden wir ein sehr prägnantes Beispiel. Und es ist typisch für uns, dass wir oft den zweiten Vers lesen und den ersten nicht. Ich fange jetzt mit dem ersten an. Philipper 2, Vers 12 bis 13. Also meine Lieben, sagt Paulus, wir alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr gerettet werdet mit Furcht und Zittern. Schaffet. Und man könnte es noch präziser übersetzen, noch krasser, und das ist tatsächlich möglich, mit Furcht und Zittern erarbeitet euch eure eigene Rettung. Das ist das, was der Paulus hier sagt. Diesen Vers, den zitieren wir nicht so oft, weil er uns etwas in Schwierigkeiten bringt. Weil wir ja wissen, ich kann die Rettung nicht erarbeiten. Paulus spricht auch hier nicht von der Erlösung durch das Kreuz, sondern von dem Leben als Christen. Und dann fügt er an, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Größte Selbstverständlichkeit fügt er das hinzu. Das heißt, das Schaffen investiert euch, arbeitet und auf der anderen Seite Gott ist, der in euch wirkt. Und Gott ist, der das Gelingen schenkt. Praktisch im gleichen Atemzug sagt er, dass Gott der ist, welcher beides in uns wirkt, das Wollen und das Gelingen. So soll Gott immer der Ursprung unseres Handels sein. Wir können nicht aus eigener Kraft etwas dem Reiche Gottes beitragen, aber wir können ungehorsam sein. Das können wir sehr gut. Ungehorsam sein. Gott kann in uns etwas wirken, aber wir können es ablehnen. Wir werden ja durch den Heiligen Geist geführt und Paulus sagt, wir haben jetzt keinen knechtischen Geist. Der Heilige Geist zwingt uns nicht zu Handlungen. Aber der Heilige Geist führt uns. Und gegen Führung kann ich mich widersetzen. Wir können Gott widersprechen, auch als Kinder Gottes. Sehr gut können wir das. Denn er hat uns nicht zu Marionetten gemacht und das hat er nie vorgehabt. Ich möchte es vielleicht mit einem etwas banalen Beispiel deutlich machen. Mit einem Volvo. Volvo ist ein schwedisches Fahrzeug, das auf den Markt kam mit einer Neuheit. Und zwar diesem Blinklicht. Wenn ich ins Auto hinein mich setze und mich nicht angurte, dann blinkt ein Licht. Darauf steht Fasten Seatbelts. Also man soll sich anschnallen. Das ist alles vorhanden im Auto. Ich habe das Steuerrad, das Lenkrad, ich habe Gas, ich habe Handbremse, ich habe sogar Sicherheitsgurten. Ich habe alles, was nötig ist. Das Einzige, was ich zu meiner Sicherheit tun muss, ist nun auf dieses Signal zu achten und den Sicherheitsgurt anlegen. Das muss ich tun. Und wissen Sie, was wir meinen? Wir meinen, Gott muss uns den Sicherheitsgurt auch noch anziehen. Er muss uns alles machen. Das Hinterste und Letzte. Aber das ist falsch. Gott hat alles vorbereitet. Gott wird auch dafür sorgen, dass die Warnlampen blinken, wie bei diesem kleinen Tichy. Bei dem haben die Warnlampen auch geblinkt, aber er hat dann gedacht, ich kann ja trotzdem nochmal und trotzdem nochmal. Die Warnlampen blinken, und ich glaube bei Gläubigen relativ schnell. Aber ich kann die übersehen. Mit der Zeit gewöhne ich mich, dass in meinem Armaturenbrett immer ein Licht blinkt. Mit der Zeit gefällt mir das sogar noch. Ist noch attraktiv, das haben die anderen nicht. Und wenn die draußen rumfahren, denken die, warum blinkt es bei dem? Bei mir blinkt es nicht. Was hat denn der für ein wunderbares Auto? Man kann sich so ein Blinklicht gewöhnen. Und so ist es bei uns im Glauben. Gott warnt uns. Da bin ich der tiefen Überzeugung, ich habe das schon zu viel in meinem Leben erlebt, dass Gott die Warnlampen gestellt hat in meinem Leben. Und dann ist die Frage, ob ich jetzt reagiere. Oder ob ich mich ärgere, ob ich mich aufbäume, wenn mir ein Bruder mal etwas sagt. Oder ob ich mal das überdenke, wenn ich vom Wort getroffen werde. Und Gott will, Und darum bemüht er sich, dass wir zur Ankunft des Herrn untadelig dastehen. Aber wir können seinen Bemühungen entgegenleben. Das können wir leider. Ich würde gerne von hier etwas anderes verkündigen. Könnt ihr mir glauben, nur schon wegen mir. Ich würde es gerne anders sagen. Es ist aber tröstlich zu wissen, dass Gott für uns sorgt, damit wir bereit sind zur Ankunft des Herrn. Unsere Aufgabe ist nur, auf den Herrn zu hören, nur das und seinen Willen zu tun. Oder wie Paulus den Ephesern schreibt, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir leben also nur in dem, was Gott vorbereitet hat, aber darin sollen wir leben. Sind wir bereit dazu? Oder wollen wir einfach uns selber behaupten? Das ist die Frage. Gott möge uns bewahren. Und ich wünsche, dass Gott, wenn das kleine Blinklicht am Armaturenbrett nicht reicht, dass er uns Blitzlichter und Scheinwerfer schenkt, damit wir geblendet werden und aufwachen und erkennen, dass wir auf der falschen Spur sind. Das ist die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Dass er uns nicht ins Verderben rasseln lässt, sondern dass er uns warnt mehrmals und sagt, komm doch, pass doch auf. Merkst du nicht, wie du dich verrennst? Und er will bewahren. Ich fasse zusammen. Wir werden geheiligt und bewahrt. Das ist Gottes tiefe Absicht. Der Gott des Friedens möchte mit uns Frieden haben und Frieden leben. Er hat uns Frieden geschenkt durch seinen Sohn. Und nur durch Jesus Christus werden wir versöhnt mit dem Schöpfer. Und Gott möge uns heiligen durch und durch. An Geist, Seele und Leib. Dass unser ganzer Mensch, wenn Jesus kommt, bereit ist und offen. Und nicht noch springen muss und denkt, oh, das hätte ich noch erledigen müssen, das hätte ich noch klären müssen. Warum habe ich nicht schon mal meinen Bruder da angesprochen und mal diese Sache geklärt? Sondern dass wir bereit sind, sagen können, ja Herr, komm, komm bald. Ganz wichtige Seite unseres Glaubens zeigt Paulus hier auf. Was wir als Kinder Gottes sind, sind wir nicht und nie und nimmer aus eigener Kraft. Und wer das meint, der ist schon auf dem Holzweg. Wir sind es nie aus eigener Kraft. Nie. Und Gott selbst gibt uns alle Voraussetzungen, die wir brauchen, um ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Jedem in seiner Art. Das ganze Neue Testament lebt von dieser Überzeugung. Und Petrus sagt ein wichtiges Wort, und wenn Sie nicht den Predigtext mit nach Hause nehmen, nehmen Sie bitte dieses Wort mit nach Hause. Im 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Alles. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Alles. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Alles ist uns geschenkt. Alles. Und wenn du einen großen Glauben hast, dann ist er dir geschenkt. Dann sei einfach dankbar und erhebe dich nicht über deinen Bruder. Alles ist geschenkt. Alles. Aus göttlicher Kraft, so wollen wir als beschenkte Menschen in diese Woche hineingehen. Dankbar für den Reichtum, den wir von Gott geschenkt haben. Mit dem Wissen, dass wir nur dann eigene Kraft benötigen, wenn wir gegen Gottes Willen handeln. Nur dann. Im Ungehorsam brauchen wir eigene Kraft. Im Gehorsam haben wir alle Kraft geschenkt, die wir brauchen. Alles ist uns geschenkt, um so zu leben, dass es Gott gefällt. Jeder. Es ist keine Frage der Intelligenz. Keine Frage der Ausbildung. Es ist nur eine Frage der Gnade Gottes. Alles ist geschenkt. Er möge uns bewahren. Gott selbst der Gott des Friedens helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts, gar nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Amen. Ich bete mit uns. Vater, ich bin dankbar für dieses Wort des Paulus überhaupt, für die Bezeugung, die durch dein Wort deutlich wird. Du hast uns alles geschenkt. Weder für unsere Erlösung können wir eine Leistung vorweisen, noch für unser Leben, wenn du Gelingen schenkst. Ich danke dir für deine Gnade und Barmherzigkeit und für deine feste Absicht, uns zu bewahren, uns zu warnen, uns zurückzuholen, wenn wir auf Abwege kommen. Und ich kann wirklich mit Überzeugung auch sagen, ich würde nie und nimmer hier stehen, wenn nicht du, der lebendige Gott, bewahrt hättest. Dich wollen wir ehren und anbeten. Und ich will mich freuen, dass ich nicht aus meiner Kraft leben muss, sondern dass ich alles, was zum Leben nötig ist und zum Glauben, alles hast du mir geschenkt. Amen.